Liebe Gemeinde, am 20. ist es wieder soweit. Was ist am 20. soweit? Oh, oh, oh. Da war der Fernsehempfang aber sehr gestört die letzten Monate. Die Vereinigten Staaten bekommen einen neuen Präsidenten. Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, ne? Genau, das war Absicht. Wisst ihr, als der letzte Präsident gewählt wurde, dann machte er mit einem bestimmten Slogan, der bis auf diese Kanzel Eingang gefunden hat, Werbung im Grunde für seine neue Amtszeit. Yes, we can. Und manche erinnern sich noch, gut, es ist 8 Jahre her, aber das Predigtthema lautete, yes, he can. So war meine Predigt damals. Welches Motto könnte man wohl über diese neue Amtszeit dieses Präsidenten schreiben? Na, ich will gar keine Vorschläge sammeln. Das wird schwierig. Ja? Weil vermutlich käme nicht besonders viel Hoffnungsvolles dabei rum. Aber um dieses Thema soll es heute gehen. Am Anfang dieses neuen Jahres, im Grunde ein Stück weit als Fortführung der Jahreslosung, die wir nachher noch einmal einblenden, möchte ich zunächst einige Verse aus dem 1. Petrusbrief lesen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, seid ihr ganz herzlich eingeladen mitzulesen. 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 8. Hoffnung auf eine herrliche Zukunft. Also, ihr merkt, ich bin jetzt weit weg von Donald Trump. Ne? Alles klar, wir sind im Epheserbrief. Im Petrusbrief, richtig. Ab Vers 3 heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält, dass sein Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es so will, für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. Das geschieht nur, damit euer Glaube sich bewähren kann. Als festes Vertrauen auf das, was Gott euch geschenkt und noch versprochen hat. Wie das vergängliche Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Glaube, der viel kostbarer ist als Gold, im Feuer des Leidens geprüft. Wenn er sich als echt erweist, wird Gott euch mit Ehre und Herrlichkeit belohnen, an dem Tag, an dem Jesus Christus sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, obwohl ihr ihn jetzt noch nicht sehen könnt. Und darum jubelt ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Soweit diese Verse aus dem Petrusbrief. Hoffnung auf eine herrliche Zukunft. Die meisten erinnern sich noch an die Jahreslosung. Die Predigttext war am letzten Sonntag. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Aus dem Hesekiel-Buch, Propheten Hesekiel. Ich gebe euch ein neues Herz, lege einen neuen Geist in euch. Merkt ihr, wie gut das zu diesen Versen aus dem 1. Petrusbrief passt? Hoffnung auf eine herrliche Zukunft. Das war genau der Sinn dieser Worte, die Gott damals durch seinen Mann Gottes zu seinem Volk, das in Schwierigkeiten war, sprechen ließ. Hätte Petrus damals schon gelebt, hätten diese Verse aus dem 1. Petrusbrief genauso gepasst an sein Volk, das echt in Schwierigkeiten war. Und Gott ließ ihn sagen, ich habe euch nicht vergessen. Ihr habt Grund zu einer echten Hoffnung. Als Petrus seinen Brief an die christlichen Gemeinden verfasste, da standen ihm manche bestimmte Szenen noch so ganz lebendig vor Augen. So stelle ich mir das vor. Da sieht er vor seinem inneren Auge, wie sie Jesus verhaftet haben. Wie er wehrlos dastand und sich einfach abführen ließ. Und mit einem Mal brachen seine ganzen Hoffnungen zusammen. Die Hoffnungen, die er mit diesem Mann verbunden hatte. Für diesen Mann hatte er seinen Job liegen lassen. Er hatte seine Familie im Stich liegen lassen. Es war nichts mehr mit Messias, Befreier Israel und Reich Gottes auf Erden. Petrus war nicht der Einzige, dessen Hoffnungen sich im Grunde in Staub, in Rauch auflösten. War es nicht verständlich, dass Petrus später den Rabbi aus Nazareth verleugnete, als er nach ihm gefragt wurde, ich kenne ihn nicht, so einen kenne ich nicht und so einen möchte ich im Grunde auch nicht kennen? Wie konnte es sein, dass man ihn verhaftete? Mit dem toten Jesus am Kreuz waren damals auch alle Hoffnungen der Jünger gestorben. Darum haben sie sich versteckt, hinter verschlossenen Türen. Und als sie den toten Freund ins Grab legten, haben sie mit ihm im Grunde ihre Hoffnungen begraben. Der tote Jesus, er steht für die toten Hoffnungen der Menschen. Viele Hoffnungen sind im Grunde tote Hoffnungen, weil sie nie erreicht werden. Wie viele Hoffnungen habt ihr euch gemacht am Beginn eures Berufslebens? Auch für viele war das damals eine schwierige Zeit. Je nachdem, wo man lebte. Die ganz Alten in unserer Mitte, die hatten nicht große Hoffnung. Wie wird das werden? Wie kriegen sie ihre Familie durch in dieser Nachkriegszeit? Die etwas Jüngeren, die vielleicht Karriere gemacht haben in ihrem Leben, die haben darauf spekuliert. Sie hatten Hoffnung auf ein erfülltes Berufsleben. Hoffnungen, die sich erfüllen. Genauso gab es Hoffnungen, die sich nicht erfüllt haben. Ich weiß, in unserer Mitte sind Menschen, die haben geheiratet und die Ehe ging nicht gut. Und heute sind sie allein. Oder zum zweiten Mal verheiratet. Es ging nicht gut. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Und dann stellt sich Ernüchterung ein. Und so ein schaler Geschmack bleibt zurück. Ja, das war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Viele Hoffnungen sind tote Hoffnungen, weil sie veralten. Hoffnungen, die sich erfüllt haben, verlieren im Laufe der Zeit an Wert. Und manchmal gilt es, das aus der Hand zu legen, was wir so festhalten. Spätestens mit unserem Tod müssen wir unsere Hoffnung aufgeben. Die Hoffnung, vielleicht doch gesund zu werden, doch den Krebs zu besiegen, doch Erfolg zu haben. Hier in der Costa Blanca treffen wir immer wieder Menschen, die mit dieser besonderen Hoffnung hierher gekommen sind, dass dieses Klima, vielleicht auch die spanische Lebensweise mit ihrem Mañana, dazu beiträgt, dass sie besser klarkommen im Leben. Manche stellen ernüchternd fest, das war's nicht. Das war's wirklich nicht. Ich weiß, da sind manche mit ihrer kleinen Rente an die Costa Blanca gekommen, weil sie glauben, sie kämen hier besser klar. Und dann stiegen die Preise. Und sie merkten, das war's auch nicht. Und mussten zurück. Manche haben einen Job begonnen, haben sich hier selbstständig gemacht, eine Firma gegründet und die Rechnung ging nicht auf. Und sie mussten ihre Hoffnung begraben. Am Ende blieb nichts. Als dieser Jesus von Nazareth da im Garten Gethsemane, wo sie doch oft miteinander waren, verhaftet wurde, da starb die Hoffnung des Petrus. Vielleicht standen dem Petrus auch noch andere Szenen ganz lebendig vor Augen. Die Frauen, die waren die Ersten, die ihn gesehen hatten und sie verkündigten, Jesus lebt, er ist von den Toten auferstanden und später hat er ihn auch gesehen mit eigenen Augen. Jesus war nicht tot, er hatte den Tod überwunden und damit war klar, damit ist die Hoffnung auch nicht tot. Jetzt gibt es wieder eine Hoffnung, und zwar eine lebendige Hoffnung. Merkt ihr, was hinter diesem Text steht, den wir da am Anfang gehört haben? Das gilt bis heute. Christus ist unsere Hoffnung. Er ist unser Hoffnungsträger. Er ist unsere Hoffnung bis über den Tod hinaus, denn er hat den Tod überwunden. Für mich ist das immer ein ganz besonderer Trost, wenn ich Menschen begleiten darf in ihren letzten Stunden und hören darf, ich habe keine Angst vor dem Sterben. Ich freue mich darauf, beim Herrn zu sein. So ähnlich hat es Rosa mir als Letzte gesagt. Noch im Februar habe ich sie gesehen. Sie umarmt, als wir uns verabschiedet haben. Und sie machte mir klar, diese Hoffnung, das ist nicht so eine vage Hoffnung, sondern es ist vielmehr eine Gewissheit. Und wenn Gottes Wort von Hoffnung spricht, dann ist das nicht der Sprachgebrauch, wie wir ihn heute kennen. Hoffentlich regnet es morgen nicht, höre ich gelegentlich. Ja? Oder wenn wir einen Ausflug geplant haben, hoffentlich ist das Wetter an diesem Sonntag schön. Merkt ihr, das ist so eine vage Hoffnung. Und darum gibt es auch fast immer einen Plan B, ne? Wenn es eben nicht so ist. Hierfür brauchen wir keinen Plan B. Wenn Gottes Wort von Hoffnung spricht, dann ist der bessere Begriff dafür eigentlich Gewissheit. Eine feste Zuversicht, etwas, wo ich mich anlehnen kann, ohne dass ich Angst habe, dass diese Wand oder diese Stütze umfällt. Diese Hoffnung ist belastbar. Darum konnte Rosa heimgehen. Darum dürfen wir, und jedes Mal, wenn ich mit Bertha spreche und ihr, die ihr da sie mitunter besucht habt, die gleiche Erfahrung machen, die Hoffnung, die unser ältestes Gemeindeglied hat mit 95, ist nicht eine vage Hoffnung, sondern sie wartet seit Jahren darauf, heimgehen zu dürfen, beim Herrn zu sein. Wir merken, ihr Tod ist nicht irgendwie ein Ausrufezeichen nach dem Motto, das war's, sondern es ist ein Doppelpunkt. Sie weiß, dann bin ich beim Herrn. Hoffnung, Christus ist unsere Hoffnung. Er hat alles bekämpft und besiegt, was die Hoffnung, unsere menschliche Hoffnung im Keim ersticken könnte. Jeremia schreibt, diese Verse kann man sich gut merken, 1,11 heißt es da, Jeremia sieht ein tolles Bild. Eigentlich wollte ich das heute mitgebracht haben, aber es ist noch zu warm. Jeremia spricht davon einem Mandelzweig, der Knospen hat und anfängt zu blühen. Ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr so eine Mandelblüte bekommen. Aber ich erinnere mich an Jahre, wo wir am letzten Sonntag im Januar eine Mandelblütenfahrt gemacht haben. Wunderschön, bei tollem Wetter, da gepicknickt zwischen den Mandelbäumen. Jeremia, für ihn ist das das Symbol der Hoffnung, dieser Zweig, der Knospen bekommt und anfängt zu blühen. Er weiß, wenn er anfängt zu blühen, dann wird er wirklich blühen, dann wird es Früchte geben. Wir leben in einer Welt, die nicht viel Grund gibt zur Hoffnung. Und ich habe am Eingangs so einige Stichworte diesbezüglich genannt. Ja, wir blicken nicht zuversichtlich in Richtung Amerika. Wir blicken nicht zuversichtlich in die gesellschaftspolitische Situation in Europa. Es wird in einigen Ländern Wahlen geben und wir befürchten einen Rechtsruck. Wir befürchten Gewalt und Ausschreitungen. Und viele sprechen davon, dass das Jahr 2017 ein Jahr der Entscheidungen werden wird. Menschen, die keine Hoffnung haben, die trüb in die Zukunft schauen, zu denen gehören wir nicht. Wir haben Grund zur Hoffnung. Hoffnung, die in uns ist. Hoffnung, die uns Frieden im Herzen garantiert, auch wenn das äußere Umfeld gar nicht danach aussieht. Petrus sagt, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und hier macht beides Sinn und hat beides Gewicht. Sowohl dieses Wiedergeborensein, auch wenn das in unserer Zeit gerne anders verstanden wird, nicht im Sinne von New Age, sondern hier ist etwas ganz Neues entstanden, sagt Petrus. Etwas, was nicht natürlich erklärbar ist. Etwas, was Gott durch seinen Geist gibt. Ein neues Herz, wie es in unserer Jahreslosung heißt. Und einen neuen Geist. Hoffnung, die in uns ist. Eine lebendige Hoffnung. Nicht eine Hoffnung, die nur punktuell einmal aufblitzt, sondern eine Hoffnung, die lebendig ist, die sich entwickelt, die sich bewegt. Ich möchte drei Punkte kurz aufführen. Wie kommen wir zu dieser lebendigen Hoffnung? Oh, ich weiß, in unserer Mitte sitzen eine ganze Reihe Leute, die könnten uns erzählen, wie sie zu dieser Hoffnung, zu dieser Zuversicht gefunden haben. Und ich bin überzeugt, keine Geschichte würde genauso sein wie die andere. Mit unserer Geburt, so möchte ich es einmal skizzieren und formulieren, befinden wir uns auf einem Weg der Hoffnungslosigkeit. Wir leben in einer Welt voller toter Hoffnungen. Die Werbung, sie macht uns immer wieder den Mund wässrig, schürt Hoffnungen, wenn du gerade in dieser kalten Zeit dieses Thermostat hast, sparst du eine Menge an Heizkosten. Kratze ich mich am Kopf und denke, habe ich offenbar das falsche Thermostat. Habe ich also ein neues eingebaut und hat nichts genützt. Hoffnung, davon lebt die Werbebranche. Uns den Mund wässrig zu machen, dass es uns besser geht, wenn wir etwas Neues erwerben. Manchmal funktioniert es. Manchmal aber sind wir auch enttäuscht und wir merken, es war eine tote Hoffnung. Was ist eine lebendige Hoffnung? Petrus sagt, dazu muss man geboren werden. Verstehen wir? Das kann man nicht hinbiegen und dann passt es. Da kann man nicht ein bisschen wegfeilen und dann geht's. Petrus sagt, Gott hat uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Petrus verwendet hier den Begriff von einer übernatürlichen Zeugung. Da sagt im Vers 23, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, was bleibt. Und so geschieht unter der Verkündigung von Gottes Wort dieses Wunder. Gott öffnet Menschen das Herz für ein neues Leben. So wie zum Beispiel bei der Besitzerin dieser Modeboutique in Philippi. Die Frau ist Lydia. Und da lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 14, ihr tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Und wenn ihr diesen Versen folgt, findet ihr unsere Jahreslosung wieder. Sie bekommt ein neues Herz und einen neuen Geist. Wir merken es an den Folgen. Ihr Leben änderte sich schlagartig. Das Beste, was wir für andere Menschen tun können, ist, dass wir sie nämlich dorthin bringen, wo sie Gottes Wort hören. Immer wieder höre ich am Ausgang, dass mir Leute sagen, vielen Dank für diese gute Predigt. Ich sage, gut ist Gottes Wort. Und ich meine es wirklich so. Gottes Wort hat die Verheißung. Und zwar egal, von wem es gepredigt wird. Ich erinnere mich gut an die Zeiten, wo ich als etwas älterer Teenie schon bei uns in Bonn im Gottesdienst saß. Damals hatten wir am Vormittag Gottesdienst von 10 bis 12. Ihr habt das gut verstanden, ne? 10 bis 12. Und dann nochmal um 17 Uhr und dann nur eine Stunde. Naja gut, nicht wirklich. Waren dann eineinhalb. Am Nachmittag haben die Brüder die Predigt gehalten die vielleicht noch nicht so geübt da drin waren. Ich sage es vorsichtig. Ältere Brüder, die mitunter Schwierigkeiten hatten mit dem Lesen. Häufig hatte ich das Gefühl, sie finden nicht so richtig den Bogen zum Schluss zu kommen. Und darum wurde es manchmal mehr als eine Stunde. Und irgendwann studierte ich Gottes Wort und merkte, die Verheißung, sie liegt nicht auf einem Billy Graham, sondern sie liegt auf Gottes Wort, das von Billy Graham gepredigt wird oder irgendjemand anderem. Ich dachte, das will ich jetzt versuchen. Ich werde entgegen meiner Gewohnheit am nächsten Sonntag um 17 Uhr im Gottesdienst sitzen, wohl wissend, dass ich den Altersdurchschnitt der Gottesdienstbesucher enorm senken werde. In meiner Altersgruppe war niemand da. Und so habe ich mich im Männerblock versteckt. Ich habe mir vorgenommen, ich werde nicht darauf achten, ich werde jeden Gedanken verdrängen an die Persönlichkeit, die die Predigt hält. Und ich will doch wissen, ob Gottes Wort mein Herz treffen kann. Ob es gelingt, dass Gottes Wort mein Herz berührt, wenn ich mit einem offenen Herzen da sitze. Ob etwas von dieser lebendigen Hoffnung, was ein anderes Wort für Evangelium in reinster Form ist, mein Herz erreicht. Was glaubt ihr? Hat es geklappt? Es hat geklappt. Aber ich sage euch, es war schwierig. Denn ich stand mir selbst im Weg. Immer wenn ich mit einem Auge so hoch blinzelte und sehe den lieben Bruder und mir fielen da so ein paar Dinge ein, dann merkte ich, dass mein Herz im Grunde ein bisschen zuging. Es schloss sich für den Segen, den der Herr auf sein Wort legen wollte. Immer wieder, wenn ich darauf achtete, dass die Wortwahl vielleicht nicht so perfekt war. Viele russlandsdeutsche Brüder haben bei uns gepredigt, die der deutschen Sprache nicht so mächtig waren wie vielleicht der russische. Und ich merkte, das war ein bisschen unglücklich ausgedrückt. In dem Moment, wo ich darauf achtete, merke ich, Gottes Wort kommt nicht ans Ziel. Aber genau dann, wenn ich das vernachlässigt habe und einfach da saß wie ein Schwamm, der Segen aufsaugen will, dann kam Gottes Wort an sein Ziel und eine lebendige Hoffnung, so wie es im Kolosserbrief heißt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gottes Wort ist die Hoffnung. Noch einmal, die lebendige Hoffnung ist Christus selbst. Christus, er hat den Tod besiegt, er ist von den Toten auferstanden, weil er lebt. Und das bezeugt Gottes Wort, darum ist Hoffnung lebendig. Weil er in mir lebt, dann ist auch die Hoffnung in mir lebendig. Was ist Inhalt dieser lebendigen Hoffnung? Nun, jemand könnte ja ganz kritisch sagen, okay, was du uns hier andrehen willst, ist ja im Grunde nichts anderes als ein Produkt. Was ist Inhalt dieses Produktes? Funktioniert das? Geht das gut? Ich kann dir nur sagen, teste es. Was ist Inhalt der lebendigen Hoffnung? Petrus, er vergleicht den Inhalt der christlichen Hoffnung mit einem Erbe. Ich habe noch nie was geerbt. Meine Eltern leben noch und darüber bin ich sehr froh. Ich habe im Mai einen Flug gebucht zum 85. meines Vaters. Da freue ich mich drauf. Erben? Erben ist etwas, was man sich nicht verdient. Ein Erbe ist völlig unverdient. Der Erblasser, er kann mit seinem Erbe machen, was er will. Wenn Kinder da sind, dann erben sie vielleicht den Pflichtteil, aber nicht zwingend alles. Aber sie erben immer. Von Gottes Wort her gibt es dieses neue Erbgesetz noch nicht. Im Römerbrief heißt es, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Und diese Verse haben wir vorhin ähnlich von Petrus gehört. Da schreibt er, wir sind wiedergeboren zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. das Erbe ist, umso interessanter, je reicher der Erblasser ist. Frage ich euch also, wenn wir Gottes Erben sind, wie interessant ist das Erbe? Es ist sehr interessant. Man sagt, der reichste Mensch der Welt ist ein Mexikaner, der besaß 73 Milliarden. Was erben Kinder Gottes? Lässt sich das in Euro ausdrücken? Welchen Maßstab müssen wir anlegen? Merkt ihr, ich möchte ganz konkret und praktisch werden. Häufig wird der Glaube, der christliche Glaube, auch die christliche Hoffnung, so als etwas gesehen, was so ein bisschen nebulös ist. Und viele kommen dann gerne mit der Redewendung, lieber ein Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Petrus hat das ganz anders gesehen. Er sah das ganz konkret und praktisch. Er sagt, wir sind Erben der Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, die jetzt schon beginnt. Nichts mit Taube auf dem Dach. Du hast nicht den Spatz in der Hand. Du hast jetzt schon die Taube in der Hand, um in diesem Bild zu bleiben. Was erben Kinder Gottes? Sie sind eingesetzt zum Erbe über alles. Ein Teil unseres Erbes hängt mit unserer persönlichen Vollendung zusammen. Unser Erbe ist, dass wir ans Ziel kommen. Dass wir einen neuen Körper bekommen, dass wir für immer bei Christus sind, dass wir zu Hause in der Herrlichkeit Gottes sein dürfen. Miterben mit Christus, das hat eine zweite Seite, eine andere Seite. Das bedeutet, wir sind Teilhaber an den großen Aufgaben, die Christus bis in alle Ewigkeit erfüllen muss. Das ist genauso Teil dieses Erbes. Dieses große Erbe kann man nicht mit einem Blick überschauen, so wie man einen Blick auf einen Kontoauszug tut und alles gleich erkennt. Man müsste vielmehr an einen unermesslich reichen Mann denken, bei dem man sehr lange braucht, bis man sich auch nur annähernd einen Überblick über seine Besitzverhältnisse gemacht hat. Paulus sagt, dass Gott mehrere Zeitalter, also viele tausend Jahre dazu brauchte, um uns den Reichtum seiner Güte und Gnade zu zeigen. So ähnlich heißt es im Epheserbrief, dem 2. Kapitel, Vers 7. Das Erbe, das Gott für uns hat, es besitzt drei Qualitätsmerkmale. Erstens unvergänglich, zweitens unbefleckt und drittens unverwelklich. Das sind mal Kriterien. Wo bleibt hier die Inflation? Es gibt keine. Merken wir? Es bleibt und veraltet nicht. Für mich ist das immer ganz ernüchternd, wenn ich so in meinen Abstellraum gehe. Dort finden sich viele eigentlich ausgediente Sachen. Die habe ich irgendwann in den letzten Jahren oder Jahrzehnten mal erworben oder geschenkt bekommen. Und damals dachte ich, das brauche ich. Und inzwischen muss ich feststellen, manches liegt ein Jahrzehnt da und ich habe es nicht gebraucht. Und eigentlich wartet es darauf, dass ich es irgendwann mal wegwerfe. Es ist vergänglich. Mit dem Erbe Gottes ist es nicht so. Es ist ganz unvergänglich. Das Erbe Gottes ist auch unbefleckt. Wie viel Erbe ist schon dadurch, wie es zusammenkam, befleckt? Vielleicht kam es unrechtmäßig zustande. Vielleicht ist es befleckt durch Neid, durch Hass. Das sind häufig schmutzige Geschichten, die ich im Zusammenhang mit einer Beerdigung mitbekomme. Dass die Kinder noch vor der Trauerfeier darüber feilschen, wie das Erbe verteilt wird. Und manchmal sogar noch zu Lebzeiten. Das himmlische Erbe ist ganz unbefleckt davon. Wir werden uns im Himmel nicht gegenseitig beneiden, sondern uns freuen an dem, was wir und was der andere hat. Das himmlische Erbe ist auch unverwelklich. Alles allerdings welkt dahin. Und wir gehören dazu. Definitiv. Da hilft jeder Spiegel oder vielmehr jeder Blick in den Spiegel. Und es ist so, wie in einem bekannten Lied beschrieben wird, schön sind die Blumen, schöner die Menschen in der frischen Jugendzeit. Wir singen das Lied auch. Sie müssen sterben, müssen verderben, Jesus bleibt in Ewigkeit. Manche von uns, sie wissen, dass ihr Körper nicht mehr optimal funktioniert. Manche von uns haben enorme Beeinträchtigungen der einen oder der anderen Art. Wenn wir einmal unser Erbe antreten, haben wir alle einen neuen Körper. Er wird voller Kraft sein. Er wird nicht altern. Er wird keine Krankheit kennen. Und er wird keiner Versuchung ausgesetzt sein. Und dieses wunderbare Erbe, sagt Petrus, ist für uns aufbewahrt im himmlischen Tresorraum, in einem Panzerschrank. Es ist aufbewahrt im Himmel. Wir haben darüber gesprochen, diese lebendige Hoffnung. Wie ist der Zugang zu ihr? Was ist Inhalt? Ein letztes, wie leben wir mit dieser lebendigen Hoffnung? Diese lebendige Hoffnung, und das kennt jeder von uns, der in der Nachfolge Jesu steht, steht in einer Spannung, nämlich der Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht. Diese Spannung müssen wir aushalten. Manche Hoffnungen erfüllen sich schon jetzt. Wir beten für unsere Kranken und dürfen erleben, dass sie gesund werden. Manchmal. Ein kleiner Teil des zukünftigen Erbes wird hier schon ausbezahlt. Aber das Entscheidende haben wir noch nicht. Das Entscheidende kommt noch. Petrus schreibt, ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Schon jetzt glauben wir an Christus. Durch die Wiedergeburt, von der Petrus spricht, kommt eine neue, eine große Liebe in unser Herz. Und in den Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus spricht Gottes Wort in diesem Zusammenhang von der ersten Liebe, die eine ganz besondere Qualität hat. So wie ein Verliebter gegenüber seinem Verliebten möchte ich Christus besser kennenlernen. Ich will Zeit mit ihm verbringen. Ich will ihm gefallen. Ich rede über ihn und erzähle gern von Christus. Wir beten zu ihm. Wir singen von ihm. Schon jetzt glauben wir an Jesus. Ihr habt ihn nicht gesehen und doch glaubt ihr an ihn, steht Petrus fest. Und das habe ich auch jetzt schon von meinem Herrn. Ich habe grenzenloses Vertrauen. Vertrauen ist etwas, was man nicht auf Knopfdruck hat. Oh, wir sprechen in unserer Sprache von einem Vertrauensvorschub. Dazu gehört manchmal so ein bisschen eine Willensanstrengung. Und manchmal, wenn uns jemand enttäuscht hat, dann müssen wir uns wirklich am Riemen reißen und sagen, okay, ich will ihm noch einmal vertrauen. Und das klingt so wie ein letztes Mal vertrauen. Aber der uns noch nie enttäuscht hat, bei dem wächst das Vertrauen. Und es wächst immer mehr. Und irgendwann ist Vertrauen stark. Und diejenigen, die lange verheiratet sind, die wissen, dass es dieses Vertrauen braucht, um eine glückliche, um eine langjährige Ehe zu führen. Vertrauen, das ist wie ein Felsen. Ich vertraue dir. Ich bin so froh, dass du mein Begleiter bist, dass du bei mir bist. Aber neben dem schon jetzt gilt eben auch das noch nicht. Viele Hoffnungen haben sich eben noch nicht erfüllt. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind zwar schon errettet, aber noch nicht vollständig errettet. Wir denken zum Beispiel an einen Schiffbrüchigen. Wenn er aus dem Wasser gezogen wird, dann ist er zunächst im Rettungsboot. Aber er ist immer noch unterwegs. So richtig gerettet ist er erst, wenn er in seinem Heimathafen einläuft und zu Hause am Familientisch bei seiner Familie sitzt. Petrus sagt, dann werdet ihr euch freuen, wenn ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, durch mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Das ist dieses noch nicht. Wir erleben Anfechtungen und wir erleben Niederlagen. Wir erleben, dass wir beten und scheinbar hört Gott nicht. Wir haben für Doris gebetet, dass sie mit ihrem Alkoholproblem eine Lösung findet, dass sie das in den Griff bekommt. Und das sah gut aus. Wir haben uns für sie gefreut, als wir sie am Weihnachtscafé in unserer Mitte haben. Und ich konnte es fast nicht glauben. Kann das sein, dass sie es geschafft hat? Leute, die mehr Erfahrung haben mit Alkoholabhängigen, haben mich gewarnt. Und sie hatten recht. Es gab einen Rückfall. Und wir wollen weiter für sie beten. Dass Gott gnädig ist. Dass Gott hilft, dass sie dieses Vertrauen zu ihm findet, dass wir sie tragen können in dieser Zeit, wo sie selbst nicht klarkommt. Hoffnung. Wir leben in dieser Spannung zwischen dem jetzt, schon jetzt und dem noch nicht. Wir sind auf dieser Welt, um erprobt zu werden für künftige Aufgaben in der Ewigkeit, hat mal jemand gesagt. Wir arbeiten an uns. Diese Spannung zwischen dem schon jetzt und noch nicht ist manchmal ganz schwer auszuhalten. Aber diese Hoffnung, die vielmehr eine Gewissheit ist, sie ist stark. Und das, was auf uns wartet, ist gewaltig. Und es lohnt sich, durchzuhalten. Unser Thema, es war, wir haben Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Dieser Abschnitt hört auf mit diesem Vers. Ihr werdet unaufhörlich jubeln und mit unaussprechlicher Freude werdet ihr preisen, wenn ihr das Ziel eures Glaubens, eure endgültige Rettung erreicht habt. Darauf warten wir. Und wir merken, Petrus, er scheint sich nahezu zu überschlagen mit diesen Worten, wenn er von dieser herrlichen Hoffnung spricht. Unaufhörlich jubeln und mit unaussprechlicher Freude werdet ihr preisen, wenn ihr das Ziel eures Glaubens, eure endgültige Rettung erreicht habt. Liebe Schwester, lieber Bruder, diese Hoffnung haben wir. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Nicht eine Hoffnung, die uns vielleicht trügt, weil das Gerät, was wir gekauft haben, kaputt geht. Weil das tolle Auto, auf das wir unsere Hoffnung gesetzt haben, auf einmal schlapp macht und wir so ein Montagsmodell erwischt haben, womöglich. Hoffnung auf Christus trügt nicht. Hoffnung auf Christus ist eine lebendige Hoffnung. Sie stirbt nicht. Denn dieses Kreuz hinter uns ist ein leeres Kreuz. Er spricht davon, dass Christus lebt. Er ist nicht am Kreuz geblieben. Er ist auferstanden. Diese Kraft, die von dieser Auferstehung rührt, die trägt uns durch. Die nährt unsere lebendige Hoffnung. Diese Hoffnung, die uns begleiten möge, bis wir unsere endgültige Rettung, das Ziel unseres Glaubens erreicht haben. Dazu möge Gott Gnade schenken. Amen.